Sebastian?
Ja, Dieter?
Ich war vorige Woche im Kino und ich habe den zweiten Teil von...
Ui, ein zweiter Teil. Immer schlecht. Faust 2, die Bitte. König der Löwen, wer braucht sowas? Zumindest ist Hollywood nicht eingefallen, von Titanic einen zweiten Teil zu machen. Apropos Hollywood, Guy Ritchie, zweiter Ehemann von Madonna, war auch nicht wirklich ein Upgrade.
Ja, und der erste war Sean Penn, das soll schon was heißen.
Na gut, also viele Argumente gegen zweite Teile, aber den Mutigen gehört die Welt.
Ja, außerdem sind wir nicht Hollywood, sondern der Matt Media Verlag. Matt
Media. Und wir schaffen das.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Gut. Machen wir einen zweiten Teil mit Dr. Georg Besar. Lieber Georg,
zur Visite bitte.
Wir beginnen die Folge mit unserer Rubrik Kurioses. Erkennst du auf der Straße sofort, wer orthopädisch auffällig geht? Also kannst du eine Blickdiagnose treffen?
Ja, du kannst eine Blickdiagnose treffen, ob einer auffällig geht. Aber ich selber gehe auffällig. Habe einen Blatt- und Senkfuß. Ja, meine Frau sagt, sie erkennt mich immer schon vom Weiten. Und habe keine Einlagen. Und die Frage ist, ob du jemanden behandeln musst, weil er auffällig geht oder weil er ein eigenes Gangbild hat. Ich denke nicht. Ja, du kannst natürlich, ist auch die Fehlhaltung, ja, oder der hat eine Fehlhaltung oder sitzt aufrecht, wenn du arbeitest oder sowas. Also ich betrachte das nicht mehr so als diese klassische Orthopädie, die wir früher gehabt haben, weißt du, wo du hingegangen bist als Kind und hast Einlagen bekommen. Mhm. Als Kind dachte ich, der Orthopäde macht Einlagen. Du gehst hin, du kriegst Einlagen. Sonst macht er. Ich habe nicht gewusst, dass es Orthopäden gibt, die operieren oder irgendwelche anderen interessanten Sachen machen oder sich um Training oder Sport kümmern oder sowas. Das ist, glaube ich, entscheidender als wie du jetzt wirklich wie dein Gangbild ist. Ja, natürlich, du kannst sagen, ob er ein O-Bein hat oder ob er ein massives X-Bein hat und daraus kannst du Rückschlüsse ziehen, dass er vielleicht das ein oder das andere orthopädische Problem in der Zukunft bekommt. Aber wir kennen genauso die Patienten, die komische Beinachsen haben oder komische Fehlstellungen und nie ein Problem damit haben.
Okay, ich hätte auch gemeint, ist es so, muss ja nicht auf der Straße sein, kann auch sein, der kommt jetzt rein zur Tür, du hast noch keinen MR-Befund, noch kein Wort vom Patienten sozusagen wahrgenommen, aber du weißt schon, ui, der kommt jetzt wegen einem neuen linken Knie oder der kommt wegen einer Hüfte, die du nicht machst jetzt, was ich gelesen habe.
Ja, also es ist so, wenn du einen Patienten hast, und ich glaube, das geht fast jedem Arzt so, der ein bisschen länger im Geschäft ist, weißt du nach 3 Minuten, was der hat. Oder nach dem ersten Satz weißt du, in welche Richtung es geht. Manchmal irrst du dich. Schulter ist zum Beispiel super. Da bist du dann ein paar Ding. Und deswegen schaue ich mir zum Beispiel bei Schulterpatienten, gerade wenn die vorher woanders waren, nie an, was der Vorige gesagt hat. Sondern versuche immer mein eigenes Bild zu machen, damit du nicht in eine Einbahnstraße gerätst, in eine Sackgasse. Aber in der Regel weißt du, das wird der haben, weil es eh immer dieselben, sagen wir mal, zu 95% oder 90% dieselben Sachen sind, wiederkehrende. Und das wird die Behandlung sein. So alt, wie der ist, so wie der ausschaut, etc. Du schätzt ihn sofort ein, das und das und das können wir bei dem machen. Den einen kannst du natürlich mehr in die Physiotherapie schicken, den anderen, wenn er jünger ist, geht es. Also du weißt sofort den Plan eigentlich.
Mhm. Apropos, quasi es gibt mehrere Probleme, die wir beheben könnten. Also der menschliche Körper ist ja an und für sich ein Wunderwerk. Aber gibt es trotzdem Teile, wo Verbesserungsbedarf besteht? Bräuchten wir ein Tuning? Und wenn ja, wo wäre das? Welche Körperteile sind bei uns besonders verschleißträchtig?
Ich sage das ein bisschen anders. Ich sage, jeder Mensch hat irgendwo anders seine Achillessehne. Zum Beispiel klassisch bei der Schulter. Es gibt Patienten, das ist teilweise auch in der Familie, die kriegen leichter Probleme mit ihren Bizepssehnen, so Bizepssehnenentzündungen. Und wenn der jetzt zufällig Golfer ist oder Überkopfsportler, dann wird sich das bei ihm bemerkbar machen. Aber wenn der jetzt Schachspieler ist, wird der vielleicht nie was davon mitkriegen. Ich sehe eigentlich beim menschlichen Körper nirgendwo eine. Das ist so ausgereift. Und selbst bei den Dingen, wo du deine Achillessehne hast, hast du über die Möglichkeit, durch Training eine Adaptation des Körpers zu bewirken, dass er sich den Umständen anpasst, wenn du das vernünftig schrittweise aufbaust. Was Patienten entweder oft machen, sie probieren es einmal und sagen, das geht nicht. Oder sie probieren es ganz intensiv und übertreiben es und verletzen sich dabei oder kriegen dann Schmerzen und lassen es dann wieder sein. Aber wenn du zum Beispiel eine schwache Schulter hast, dann braucht es wahrscheinlich 1 bis 2 Jahre mit vernünftigen, wenn du keine Vorerfahrung hast, mit einem vernünftigen Physiotherapeuten und im Anschluss mit einem vernünftigen Trainer, dass du dir deine Schultern aufbaust. Ist das schaffbar? Ja, das ist schaffbar. Ist das total mühsam? Absolut. Ja. Also alle diese, an diesen Sachen kannst du arbeiten. Und wir sind dann immer nur das Produkt von dem, was wir vorher gemacht haben. Und wenn das halt zufällig dahin korreliert, dass du halt keine Beschwerden hast, weil das halt deine Schwachstellen in deinem Körper nicht getriggert hat, dann wirst du halt wenig Probleme haben. Und wenn du jetzt Fußballer bist und O-Beine hast oder ganz arge X-Beine und den ganzen Tag aber trotzdem sagst, ich will unbedingt Fußball spielen, Fußball ist das Einzige, was es ist, weil obwohl ich X-Beine habe und mir beide Kreuzbeine schon gerissen habe, dann werden halt deine Knie ganz, ganz furchtbar kaputt werden. Ja, wahrscheinlich. Oder du sagst, nein, ey, ich habe mir jetzt mein Kreuzband gerissen mit 22, Fußball ist super lustig, aber Schwimmen ist auch eine geile Sportart. Warum gehe ich nicht schwimmen? Oder Surfen ist eine coole Sportart. Oder irgendwas anderes ist eine coole. Also ist halt die Frage, wie adaptationsfähig man an die Realität ist. Das ist, glaube ich, einer der größten Hebel, die man überhaupt hat.
Wenn ich fragen darf, welcher Körperteil lässt dich im Stich?
Ich habe echt gar keine Schmerzen am Körper, außer hin und wieder hier hinten. Vom blöden Herumfitzen kriege ich meistens hier hinten Schmerzen. Also ich bin nicht sehr geschickt mit Beinen, deswegen bin ich auch nicht gut beim Fußball. Ja. Sprunggelenk, Füße vielleicht, würde ich mal sagen. Also meine Achillessehne ist bei meiner Achillessehne.
Und was war die kurioseste Verletzung, die dir je untergekommen ist?
Da gibt es so viele. Da gibt es so viele Verletzungen. Ich bin ja jetzt unverkürzt begonnen und das ist auch das, was ich wirklich am meisten geliebt habe am Anfang, weil es einfach so spannendes Fach ist. Ich weiß nicht, dass der Finger im Stabmixer ist geil, ist jetzt nicht so arg. Oder in Südafrika haben wir jetzt auch so, in Südafrika, da habe ich gearbeitet, mehrere Monate, die haben halt so eine andere Mentalität, da steckt halt dann das Messer im Hals. Und weil das Messer halt da im Hals steckt und zufällig nichts Böses getroffen hat, liegt der Patient halt 2 Tage halt herum, bis er halt drankommt, weil es keine lebensbedrohliche Verletzung ist. Das ist kurios, finde ich. Ja, das ist kurios. Da gibt es halt Leute, die haben halt, die sterben halt und der hat halt nur das Messer da stecken, das steckt halt irgendwo hinten im Knochen und hat zufällig nichts getroffen, was lebensbedrohlich ist. Und insofern, ja, eineinhalb Tage war es. Also
das ist ja absurd.
Ja, aber da sieht man halt, wie lange Wartezeiten sein können. Wo sich die Leute hier aufregen, wenn sie dann mal, ja, es ist. Aber natürlich, das ist ein anderes Gesundheitssystem, ja, und die zahlen halt auch nicht so viel wie wir in ihr Gesundheitssystem ein. Trotzdem, also es gibt sehr, sehr viel kuriose Geschichten meistens dahinter. Die Verletzungen selber sind oft die gleichen. Also der Knochen ist gebrochen oder der. Die Frage ist, wie ist der Knochen gebrochen?
Da gibt es ja eine beinahe legendäre Dissertation und da geht es um autoerotische Verletzungen mit einem Staubsauger der Marke Vorwerk, und zwar das Modell Kobold. Und das Lustige an der Geschichte ist, es ist immer die gleiche Geschichte natürlich. Also die haben immer irgendwelche grauenhaften Verletzungen an ihrem Penis, die Menschen, also die Männer in dem Fall.
Ja.
Aber das Lustige an der Sache ist, oder kurios, lustig, ist sehr traurig auch, sind die Geschichten, wie es denn passiert ist. Also es ist
natürlich.
Ein paar Leute haben natürlich angegeben, ja, so habe ich daheim halt gemacht. Ein paar haben aber gesagt, ja, sie haben ihr Auto gesaugt und dann war ihnen heiß, haben sie halt die Hose ausgezogen und sind draufgefallen und an lauter, also ja, das sind aber, wie du sagst, also oft ist die Geschichte zur Verletzung, zum Unfall eher der kuriose Part.
Genau.
Kreative Meisterleistung dann.
Ja.
Ja, da gibt es auch, wenn man sich da auf so Flaschen setzt und die bleiben dann irgendwo hinten drin stecken, ja, also die 2 Liter Cola-Flasche. Es gibt alle möglichen Geschichten. Ist sehr menschlich, das Fach, muss man schon sagen.
Und was war der kurioseste Wunsch, der je an dich herangetragen wurde?
Schau, ich bin kein plastischer Chirurg. Ja, also so viele kuriose Wünsche habe ich nicht. Die meisten Leute, die kommen nicht zu mir, weil sie was wollen, sondern weil sie müssen, aus irgendeinem Grund. Am Wünschen konnte ich bis jetzt alles erfüllen.
Vielleicht wird das auch weniger durch ChatGPT und Co. Ne? Das kann man jetzt ChatGPT alles fragen, wenn man sagt, ich hätte halt gern irgendeine Körpermodifikation. Aber wie du sagst, das betrifft natürlich eher die plastische Chirurgie. Aber das fragt man vielleicht jetzt erst einmal eine KI, bevor man dann einen echten Menschen fragt.
Ja, das funktioniert auch gut. Das ist auch absolut etwas, was ich Patienten unter Anführungszeichen empfehle. Man muss es halt nur mit Vernunft und Verstand machen. Ja, also man muss halt davon, gerade bei ChatGPT, bei anderen Bereichen, wo man sich auskennt, weiß man, wie oft ChatGPT einfach irgendwas erzählt, weil ChatGPT hat noch nie gesagt, ich weiß es nicht. Ist mir echt noch nicht passiert. Ja, also bevor der sagt, ich weiß es nicht oder die sagt, ich weiß es nicht, erzählt sie dir halt irgendwas, wo sie halt denkt, das kommt am nächsten hin. Ja, ist halt ein Werkzeug. Mit einem Messer kann man sich auch schneiden.
Die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen vielschichtig, aber was waren so die frustrierendsten bzw. erfüllendsten Momente in deiner Karriere bzw. auch in deiner Ausbildung?
Also die erfüllendsten Momente sind sicher die Momente, wo du etwas, was dir Spaß gemacht hat, sprich eine Operation, die herausfordernd war, so umgesetzt hast, dass es optimal ist für dich und für den Patienten. Also wenn du sozusagen dein Meisterstück abgegeben hast. Nicht, weil du es jetzt einmal operiert hast, sondern weil du es jetzt wirklich schon so lange machst und plötzlich denkst du dir, und ich habe immer den Anspruch, dass Operationen immer lückenlos, immer gleich fehlerlos ablaufen. Das ist ganz schwierig, weil es gibt so viele Faktoren während einer Operation vom Patienten. Jede Anatomie ist ein bisschen anders, jedes Ding, dann kann es bluten, dann hast du noch andere Leute am Tisch, dann hast du Anästhesisten. Also kleine Abweichungen hast du immer. Aber ich liebe es, wenn das so maschinell, wie wenn man solche Instagram-Videos anschaut. Kennst du diese, wenn so Chinesen, meistens sind es Chinesen, so Produkte herstellen und immer die gleiche Bewegung machen, zack, 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 irgendwas produzieren. Und wenn so ein Prozess abläuft und du denkst so, bam, ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt besser laufen hätte können, dann ist das für mich immer ein sehr, wie sagt man da, vielleicht ist es, was sagt, was immer ein bisschen im Spektrum sind, ja, dass das für mich sehr befriedigend ist, wenn das so sleek abläuft. Das ist mein Anspruch, ja.
Ja.
Und sind auch viele externe Faktoren, die das verhindern. Und das andere ist natürlich, wenn das sleek abläuft, bei einer ganz komplexen, schwierigen Operation und der Patient ein ausgezeichnetes Ergebnis hat. Habe ich jetzt leider nicht mehr ganz so oft, weil ich jetzt einfach so Routine-Eingriffe mache, wo ich eigentlich nur auf die Perfektionierung der Abläufe achte. Aber in der Unfallchirurgie kriegst du halt einfach irgendwas hingeschmissen. So, jetzt mach. Ja, weil du dir nicht aussuchen kannst, wie der Knochen bricht oder wie sich der Patient verletzt. Und dann erfordert sehr viel Improvisation. Und das waren sicher die besten oder befriedigendsten Ereignisse meiner Karriere. Und das Unbefriedigendste ist genau das Gegenteil. Also das Unbefriedigendste ist, wenn etwas nicht so laufen kann, wie man sich's vorstellt. Deswegen habe ich auch danach Covid im Spital gekündigt. Weil nach Covid ist nichts mehr so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn du dann Prozesse durchführen musst, wo du sagst, das ist nicht gut, so möchte ich nicht arbeiten, so möchte ich nicht behandelt werden, aber du kriegst halt die Tools nicht in die Hand, um das so zu machen, wie du dir das vorstellst, da musst du gehen. Oder da muss ich gehen. Ich kann das nicht tun. Ja, und dann sind wir wieder bei der Kassenmedizin angelangt. Ich kann das nicht tun. Ich kann nicht so arbeiten. Ich will nicht so arbeiten. Und vielleicht einmal hier gleich einmal auch, um die Kasse zu verteidigen. Jetzt muss ich sie gleich beleidigen ein bisschen, ja. Sitzt jetzt die Top-Manager aus der Wirtschaft, sondern da sitzen eigentlich Leute, die ja auch eine gewisse soziale Komponente haben. Und wenn die das Geld hätten, das zu bezahlen, dann würden sie das tun. Ja, also wenn die sagen würden, wir haben genug Kapazitäten, um jeden Patienten 10 Minuten zu ermöglichen beim Arzt, nur die wissen halt nicht, wie sie das anders machen sollen. Deswegen werden diese ganzen Sachen gekürzt. Dann geht irgendein Erbsenzähler her und sagt, okay, wir müssen sparen, 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 sparen. Und unser System, was wir momentan haben, wir kritisieren immer die einzelnen Spieler in dem System. Das heißt, der Arzt, der keine Zeit hat, die Krankenkasse, die nicht genug zahlt, das Krankenhaus, das die Leute durchschleust, die Politiker, die irgendwelche Gesetze nicht ermöglichen oder Einsparungen treffen oder Spitäler schließen, was weiß ich was. Das, was ich mit der Zeit erkannt habe dahinter ist, dass einfach das Geld fehlt. Und wenn das Geld nicht da ist, kann keiner von denen mehr agieren. Und die Frage ist halt, wo ist das Geld? Wir sind ein verdammt reiches Land. Und das Problem ist ja nicht nur in Österreich. Das Problem ist in Deutschland, in Frankreich, in ganz Europa haben wir dieses Problem, wo wir einerseits eine alternde Bevölkerungsschicht haben und andererseits weniger Jungärzte, und das zähle ich mich mal als Jungarzt, ja. Aber nach mir kommen halt weniger Ärzte auf eine viel größere Schicht an Patienten. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist halt, dass die Krankenkassen kein Geld mehr haben. Und muss man sich halt die Frage stellen, woher man die Kohle anschafft. Ich sehe es nur so, von der reinen Industrieseite, sind diese Spitäler überbürokratisiert. Sie sind überbesetzt mit Verwaltungsapparaten, mit Sicherungssystemen und mit Industrien, die Dinge eingeführt haben, die meiner Meinung nach mit einem Fußtritt aus diesem Spital rausgeschlagen werden. Eine große Sache sind zum Beispiel, ich gebe euch mal ein Beispiel, damit man es ungefähr versteht, Hygienefuzzis. Ja? Es gibt so viele Hygienevorschriften in einem Spital, wo jeder irgendeinen Hygieneschritt dem Spital verkaufen muss, weil das genau so gemacht werden muss, ja? Wo nur die Industrie verdient. Und keiner hat die Eier her zu sagen, nein, wir machen das jetzt nicht, weil die Industrie nimmt unheimlich viel Geld in die Hand, um mit irgendeiner Studie zu beweisen, dass das einen Vorteil ist. Und dann sitzt irgendeiner in der Regierung oder in der Ding und sagt, ja, na gut, ich halte jetzt hier die Studie, das ist jetzt einfach sicherer um, weiß nicht, 4%, weil wir jetzt jede Schraube einzeln verpacken. Das nämlich, bringe ich gleich als Beispiel. Und deswegen müssen wir das so machen, das kostet das Spital jetzt 100.000 Euro mehr im Jahr. Oder weiß nicht wie viel. In Summe ist es einfach überbürokratisiert. Und da geht sehr viel Geld verloren. Früher haben wir beispielsweise, wenn wir eine Platte reingeschraubt haben, haben wir ein Set bekommen, das wurde sterilisiert und da war alle möglichen Schrauben. Und wenn du gesagt hast, okay, du brauchst jetzt 3 mm mehr Schraube, kriegst die andere Schraube und so weiter. Heutzutage ist die Firma darauf gekommen, nein, wir verpacken jede Schraube einzeln, weil das ist hygienischer. So, dann machen wir eine Studie, dann bringen wir den Scheiß raus und der arme Beamte da bei der ÖGK oder was weiß ich wo, in ihrer Regierungsding, der sieht ja auch nur das Paper und sagt, ja gut, wenn das halt hygienischer ist und wir können so und so viele Infektionen verhindern, dann muss er die Studie glauben. Und dann haben wir jede Schraube einzeln verpackt. Und wenn ich mich um 2 mm irre, dann reißen wir die nächste auf und die Schraube muss verworfen werden. Da geht viel Geld verloren. Ich glaube, prinzipiell ist das Problem, was das Gesundheitssystem hat, das Problem, was der Staat hat, das Problem, was alle Städte haben momentan weltweit, ihnen geht das Geld aus. Also du hast eine massive Zweiteilung der Gesellschaft in Leute, die extrem reich sind, viel Geld haben, und der Staat und die Bevölkerung, die langsam merken, dass es irgendwie nicht mehr so ist wie früher. Und gerade die Staatsverschuldung, also das ist etwas, was sich halt wie ein roter Faden um den ganzen Globus zieht und halt auch in Österreich ist. Und wir sehen halt die Auswirkungen halt im Gesundheitssystem und an punktuellen Stellen. Aber ich glaube, wenn die ÖGK Geld hätte, würde sie es ausgeben. Das sind nicht die besten Wirtschafter. Ja, und man kann natürlich sagen, die haben kein Geld, weil sie es ausgegeben haben. Aber dann wäre es ja nur die ÖGK. Dann wäre es ja nicht alle anderen auch. Und es sind alle anderen auch weltweit, in allen Kassen, in allen Regierungsbereichen, überall. Und das spricht nicht dafür, dass nur die ÖGK dran schuld ist.
Ja, es ist eine extrem frustrierende Situation, möchte man sagen. Apropos frustrierend, wir hatten es vorher, wenn was nicht gelingt, ist das halt auch am frustrierendsten, hast du gemeint. Wie gehst du mit so Stress und Rückschlägen dann im beruflichen Alltag um?
Ich habe keinen Stress und keine Rückschläge. Also wenn du Stress und Rückschlag hast, dann hast du so eine Schublade, die machst du auf, ja, dann legst du das hinein, machst du wieder zu, fertig. Und dann bist du wieder glücklich. Ja. So lernt man es in der Ausbildung.
Das ist eine sehr männliche Antwort. Ja. Männlich unter Anführungszeichen.
Also Stress ist absolut ein Thema. Rückschläge in dem, was ich jetzt mache, habe ich kaum Rückschläge, weil wie gesagt, ich mache Routineoperationen, ich mache Routineeingriffe, ich mache Gelenkschönheitschirurgie. Und mein Stress momentan entsteht nicht durchs Operieren, sondern mein Stress entsteht durchs Organisatorische und dass ich zu viele Projekte gleichzeitig laufen habe, wie zum Beispiel, du siehst, dass ich mir dann, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, einen Podcast umhänge oder nochmal ein Video abdrehen kann. Das ist ein hausgemachter Stress und den versuche ich auch gerade ein bisschen zu reduzieren. Und ja, wo ich schon Patientenstress kriege, ist, du kannst immer noch einen Patienten in der Ordination anschauen. Also ich muss irgendwann in der Woche sagen, ich bin ja Akutversorger, ja. Das heißt, ich kann einem Patienten nicht sagen, sie kriegen jetzt ihre Schulterschmerzen in 3 Wochen angeschaut. Da fragt er mich, ob ich deppert bin. Das heißt, ich muss eigentlich immer in der Woche Termine offen halten. Das heißt, manchmal kriege ich die Wochen halt so voll, das ist dann ein organisatorischer Stress. Mhm. Ja. Dass du dann auch lernen sagen musst, nein, bitte gehen Sie jetzt zum Kollegen oder du empfiehlst den Patienten halt weiter und sagst, ich kann nicht mehr. Ja. Oder ich mache jetzt meine Ordi halt um 8 Uhr zu und mache nicht bis 23 Uhr.
Hast du irgendein Ritual vor der OP oder vor wichtigen Terminen, dass du durchgehst, um dich quasi vorzubereiten oder einzustellen?
Ich bin nicht mehr nervös bei wichtigen Terminen. Also ich habe auch wenig Vorbereitungszeit, egal was ich tue. Das ist eine der Sachen, die ich wirklich ganz arg auf Social Media gelernt habe. Bös ausgedrückt, das ist mir alles wurscht. Wenn wir jetzt ein Interview zum Beispiel hier machen, ihr könnt mir keine Frage stellen, wo ich jetzt ins Schwitzen kommen würde, weil im schlimmsten Fall habe ich kein Problem mehr damit zu sagen, ich weiß es nicht oder es ist mir wurscht. Ja, also ich habe keine Versagensängste mehr, was das betrifft. Und insofern habe ich keine Rituale. Ja, ich habe nicht mal ein Morgenritual oder irgend sowas. Außer vielleicht den Kaffee. Das ist, kann man schon als Morgenritual bezeichnen, ja. Ich habe Checklisten. Ich habe ganz viele Checklisten. Ja, auch vor Operationen haben wir Checklisten. Ja, wo wir einfach mal schauen, das passt. Ich habe interne Checklisten bei mir. Ich mag zum Beispiel, wie ich dir vorher gesagt habe, dass bei einer Operation immer alles gleich läuft. Der Schlauch liegt an der gleichen Stelle, die Schwester steht am gleichen Platz. Das ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, autistisch, ja. Aber das hat nichts mit, das hat eher damit zu tun, wenn etwas von dem Muster abweicht, fällst du sofort auf, wenn du es immer gleich machst. Ganz, ganz simpel. Und dadurch ist dein Kopf entspannt. Ja, also wenn eine Sache immer im gleichen Muster abläuft, fertig. Ich habe eine melde den Patienten Operationsanmeldungscheckliste, weil ich, das ist für mich eines der schwierigsten Sachen, die Koordination, eine Operation anzumelden. Nicht, weil es so komplex ist, sondern weil du da so kleine Sachen machen musst, Assistent organisieren, Anästhesie etc. Ja? Da gibt es einfach eine Checkliste, da fahre ich jedes Mal drüber, egal wie oft ich das gemacht habe, und dann passt das.
Eine Frage habe ich noch, wir haben den positiven Nutzen von Social Media schon dargestellt. Also ich finde es cool, dass man relativ niederschwellig sich jeder informieren kann. Aber wie kommst du mit den negativen Auswirkungen beruflich in Kontakt? Was gibt es für Dinge, wo du sagst, okay, das ist eine Entwicklung, die ist durch Social Media begünstigt oder ausgelöst und ist problematisch?
Also ich persönlich bekomme beruflich nicht in Kontakt. Ich mag das zum Beispiel, wenn Patienten vorinformiert sind. Ich finde es interessanter, wenn jemand sagt, ja, ich habe das und das gesehen. Und dann kann man das diskutieren. Das ist ein lustigeres Gespräch. Fühle ich mich auch nicht provoziert, wenn der das glaubt, besser zu wissen als ich. Ich wünschte mir, er weiß es besser als ich, weil dann kann ich was lernen. Das sind interessante Gespräche. Ich sehe es eher kritisch bei Kindern und Jugendlichen und auch bei mir selber. Also dieses Doomscrolling, dieses Addictiveness, ja, wie sagt man, dieses Suchtpotenzial vom Social Media, wo du dann plötzlich drin hängst und plötzlich drauf kommst, du hast jetzt eine Stunde lang Stumpfsinn angeschaut und die ist jetzt weg, die Stunde von einem Tag. Und wenn mir das passiert, also meine Tochter hat gerne YouTube geschaut, dann sind die YouTube-Shorts aufgekommen und das ist so stumpfsinnig und ich muss jetzt YouTube deinstallieren, weil ich will nicht, dass sie Shorts schaut. Ich finde es okay, wenn sie ein YouTube-Video anschaut. Ich mag auch zum Beispiel die Kinder-YouTube-Videos nicht. Ich möchte, soll von mir aus YouTube anschauen, von mir aus soll sie sich Dokumentation über den Ukraine-Krieg anschauen. Das ist mir lieber mit Bomben und Granaten als diese Kinderverblödete herum mit jedes zweite Bild ist ein Schnitt herumgebipse. Sehr nervig. Gott sei Dank schaut sie sich so Bastelvideos an am liebsten. Ja. Aber diese Shorts und dieses Suchtpotenzial, wie das aufgebaut ist, ich glaube, wenn ich nicht selber produzieren würde, ich würde mir diese Social-Media-Kanäle vom Handy deinstallieren.
Und bist du irgendwie konfrontiert damit, mit dem Gedanken Körperkult und wie vor allem junge Menschen mit Schönheitsidealen über Social Media konfrontiert werden?
Jein, indirekt. Also ich sehe es eher eine positive Entwicklung, weil früher war halt, bei der letzten Generation war halt am Samstagabend fortgehen und saufen war halt sozusagen das Kultthema, das war Ding. Und das hat diese Generation jetzt viel weniger, dass das so lässig ist. Die Frage ist immer, ja, du kannst jetzt alkoholsüchtig werden oder du kannst jetzt körperkultsüchtig werden und gymsüchtig werden. So, jetzt können wir darüber diskutieren, was besser und was vernünftiger ist. Ich sehe eine echt sehr positive Entwicklung. Ich glaube auch, dass die meisten Menschen nicht so dumm sind zu glauben, dass die jetzt alle super schön da im Internet sind. Also das hat, glaube ich, jeder mittlerweile gecheckt, dass diese Influencer sich halt ins beste Licht rücken. Was vielleicht noch nicht wirklich jeder gecheckt hat, ist, dass die alle auf irgendeinem Stoff sind oft, ja. Vor allem die so gut ausschaut. Aber auch das, also wenn kommst du irgendwann mal drauf, okay, du trainierst jetzt schon so lange und dein Körperfettanteil ist noch immer weitaus mehr als der von dem so und so, ja. Und dass die auch lügen, da kommt man auch mit der Zeit drauf. Aber du kriegst halt schon sehr, sehr viel geile Informationen auch, die du früher nicht gekriegt hast. Wie jemand trainiert, wie jemand sich ernährt und so weiter. Also das war früher nicht vorhanden. Und wenn jetzt jemand 10 Supplements nehmen möchte und Proteinpulver und seine Ernährung tracken und was weiß ich was, ja, kannst sagen, vielleicht unnötig, vielleicht übertrieben, vielleicht gleich ein Huscher im Extremfall, aber immer noch besser, als sich jeden Tag den Mundl sich anzuschauen und leibend zu finden, dass der Bier sauft. Es ist lustig, ja, der Mundl, aber es ist nicht wirklich das Rollenbild, dem man unbedingt folgen sollte. Ich weiß nicht, ob man nicht irgendeinem dämlichen Instagram-Influencer besser folgt.
Also um den Edmund Sackbau, also um die Ehre des Edmund Sackbau so ein bisschen zu retten, er war, soweit ich weiß, Gewichtheber. Und den Sport hat er sehr ernst genommen und er war, glaube ich, zu Tode betrübt, wie sein Sohn ausgetreten ist aus dem Verein oder zumindest nicht mehr hingegangen ist.
Ja,
aber ja, ich verstehe.
Also, das waren die Rollenbilder. Ja. Aber ich glaube, die nächste Generation, die denkt da schon gewaltig anders als meine und vor allem die davor.
Kommen wir vielleicht zum letzten Part unseres Gesprächs heute. Und zwar ist ein Part, zu dem hat mich der Dieter inspiriert, wie bei so vielen Projekten. Ja, weil es war vor ein paar Wochen der Fall, dass der Dieter sich geschnitten hat. Er hat ein neues Küchenmesser gehabt, hat sich geschnitten und kommt dann 3 Tage später oder so in die Arbeit und erzählt uns das und sagt, er hat noch wirklich gescheit zu. Es ist nicht nur so wirklich tief und wir haben gesagt, naja, warst du im Spital? Nein. Und hast du es irgendwie gestrippt oder also mit so Steri-Strips oder sonst irgendwas? Sagt, na, auch nicht. Und jetzt kam dann die Frage, muss man jetzt überhaupt noch ins Spital gehen? Kann man das überhaupt noch gescheit adaptieren oder nicht? Das ist jetzt eine fachliche Frage, aber das ist immer wieder so gegeistert. Wie lange kann ich jetzt eine Wunde, wie lange darf ich da zuwarten?
Dass du die Wunde versorgst?
Naja, wenn ich eine klaffende Wunde habe, dass ich dann sage, okay, ich will jetzt die Wundränder irgendwie adaptieren. Was mache ich da? Also wann kann ich dem Leuten sagen, na wurscht, jetzt brauchst du nicht mehr ins Spital gehen?
Lege artis, was ich dir als Arzt sagen muss in Österreich. Ja, das variiert natürlich auch ein bisschen von den Ländern. Also in Südafrika ist es ein bisschen anders. Ist,
habe ich schon gehört.
Dass du nach 6 Stunden eine Wunde nicht mehr zunähen solltest. Warum solltest du das nicht mehr machen? Weil dann das Infektionsrisiko steigt. Ja, also weil das Bakterien sich drin ausbreiten. So, wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Wunde habe und du kommst nach 12 Stunden, ist am Unterschenkel oder am Oberschenkel, ja, wo viel Haut ist, und ich kann das wunderschön ausschneiden, ja, also dieses verschmutzte Teil einfach das Gewebe wegschneiden. Nennt das Friedrichsche Wundausschneidung. Das ist sozusagen ganz Klassiker in der Unfallchirurgie, dass man die Wunde dann einfach, wenn die so schier ist, einfach schön schneidet und dann nähst du sie zu. Dann kann man das schon einmal machen. Man kann dann auch einmal ein Antibiotikum dazu geben. Also du kannst es schon länger machen. Ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn die Wundränder dann schon so verschrumpelt sind und so ein bisschen zurückgezogen und schon sich schon Kruste gebildet hat, dann muss man sich halt die Frage stellen, na gut, das ist jetzt eine offene Wundbehandlung, das lasst man jetzt zu granulieren. Das heißt, der Körper kann ja Wunden auch so schließen. Das war ja früher nicht so, dass alle Menschen gestorben sind, nur weil sie sich geschnitten haben und eine Wunde hatten, sondern es hat einfach mit der Zeit zugewachsen, hat ein bisschen länger gedauert und ist vielleicht nicht so schön geworden, aber extrem effizient, weil solange eine Wunde offen ist und so ausgranulieren kann, sperrt man keine Bakterien ein. Und wenn man die Bakterien nicht einsperrt, sage ich immer, dann können sie keine Party feiern. Das Gefährliche ist immer nur, wenn du Bakterien drin hast, dann machst du zu und dann kommt das Immunsystem nicht ran und die können auch ein Ding und dann beginnen die da drinnen eine Party zu feiern. Dann bricht es meistens auf, dann kommt der Eiter raus und wenn du Glück hast, gehen mit dem ganzen Eiter sozusagen die Bakterien auch raus, du spülst das aus und dann heilt das langsam zu. Mhm. Also eine Wunde offen zu lassen ist kein Fehler. Wir gehen halt ins Spital, damit es halt schneller heilt und schöner wird.
Ja, der Dieter hat uns schon den Daumen kurz in die Kamera gezeigt. Er ist wunderbar geworden. Ja, also ist
danke sehr. Ja. Ich bin auch ganz stolz auf ihn.
Ist dein Gefühl vorne normal?
Ja, eigentlich schon. Es tut noch ein bisschen weh, wenn es da drauf...
Nein, aber spürst du alles?
Ja.
Dann kann es gar nicht so tief gewesen sein. Also wenn es tiefer ist, dann schneidest du dem meistens den Nerv durch, hast du dort eine Gefühlsstörung.
Ah, okay. Oh, gut.
Das heißt, aber nicht, dass es nicht furchtbar geblutet hat.
Es hat furchtbar geblutet, das heißt, es war mehr so ein Männerschnupfenschnitt, könnte man das so nennen.
Aus unfallchirurgischer Sicht wahrscheinlich ja.
gut, wir haben jetzt relativ kurzfristige Zeitgrenzen uns angeschaut. Ich habe noch eine Frage, und zwar zu Altersobergrenzen für gewisse Eingriffe oder Implantate, die gesetzt werden. Früher war man da ja relativ restriktiv, hat man gesagt, ein Implantat hält nicht allzu lange. Da verschieben sich auch die Grenzen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Wie ist das? Wie lange kann ich mir ein Knie einsetzen lassen? Oder wann ist es schon sinnvoll bei einem jungen Menschen?
Es kommt nicht aufs Alter an. Ja? Eine Prothese, wir reden jetzt nur von Prothesen, oder so wie ich das verstanden habe, kommt meiner Meinung nach weniger aufs Alter an. Natürlich, wenn du jetzt eine Patientin hast, die ist 110 Jahre alt, dann hast du natürlich ein gewisses Operationsrisiko. Aber du hast auch ein Operationsrisiko, wenn du einen 75-Jährigen hast, der zum Thema letzte Generation gehört, also der gerne raucht, trinkt und alle möglichen inneren Erkrankungen hat, Blutungsneigungen hat und du musst dem jetzt eine Prothese reinhauen, dann operiert man doch lieber die 100-jährige gesunde Patientin, die vielleicht älter ist, ja, da kann was passieren, aber die vielleicht zum Beispiel total wiff ist, das Gehirn funktioniert super, keine Demenz, die möchte mit ihren Enkelkindern einfach spazieren gehen oder die möchten da früh aufstehen und zu ihrem Schaukelstuhl gehen und dabei keine Schmerzen haben. Und da finde ich halt auch, da kannst du halt auch eine Knie- oder Hüftprothese machen. Natürlich mit erhöhtem Risiko, ganz klar. Aber das ist individuell abzuwägen. Und das musst du halt mit dem Patienten besprechen. Da sind wir wieder bei der Zeit. Du kannst auch einen 50-jährigen Patienten haben. Dann sagst du, okay, du bist jetzt viel zu jung für eine Knieprothese. Der hat aber sein Leben lang Fußball gespielt, hat das super cool genossen, die Zeit als Fußballspieler, hat das Knie richtig durchgetreten. Jetzt sage ich dem, gut, du bist jetzt 50, ja, bist viel zu jung für die Knieprothese. Das Knie ist aber im Arsch. Ja, also das Knie ist durch. Und was mache ich jetzt? Jetzt sage ich, ja, jetzt machen wir alle möglichen anderen Maßnahmen. Also ein Jahr spritzen wir im Hyaluron rein, ein Jahr spritzen wir ihm Cortison rein, ein Jahr spritzen wir ihm Eigenblut rein, ein Jahr spritzen wir ihm Stammzellen rein. Das ist das Neueste, ja. Und dann läuft er 5 Jahre mit so halbwachen Knie herum, macht keinen Sport mit dem Knie, weil es so beim Sport nicht wirklich leiwand ist, weil es vielleicht teilweise ein bisschen besser ist durchs Cortison. Und dann machen wir ihm erst mit 60 die Prothese. Und die 50er Jahre hat er verloren. Ist auch Schwachsinn. Also du kannst ziemlich genau sagen, welcher Patient profitiert und bei welchen Patienten, da ist nicht so weit. Also was ich oft sehe, wo ich sage, das ist nicht so weit, ist, dass Patient kommt zur Zweitmeinung und sagt, ja, ich habe eine Prothese vorgeschlagen bekommen, ist das wirklich notwendig? Du schaust dir so ein Röntgenbild an und sagst, naja, das ist eine gescheite Arthrosen. Und dann redest du mit dem Patienten und kommst darauf, dass der eigentlich wenig Probleme hat. Der spürt das beim Skifahren, aber wenn er ein paar Gemet nimmt, ist in Ordnung. Oder der spürt das, wenn er über 10 Kilometer geht, aber das will er eh nicht so oft machen. Aber im Alltag hat er keine Schmerzen. Anderer Fall, du schaust dir das Röntgen an und denkst dir, ja, das ist eine Arthrosen, aber das ist jetzt noch nicht so schlimm. Aber der hat je rezidivierende Gelenksentzündungen immer wieder in der Nacht etc. hat schon alles andere mögliche probiert. Da kannst du dann auch überlegen, okay, das Röntgen schaut nicht so arg aus, aber der Patient hat halt dementsprechende Beschwerden. Und das korreliert halt nicht immer.
Ich hätte noch eine Frage. Sagen wir, der Patient kriegt so eine Totalendoprothese. Danach wird er ziemlich genau aufgeklärt. Ab wann darf ich Sport machen? Welchen Sport darf ich machen? Im besten Fall sollte das sein. Was soll ich eben vermeiden vielleicht? Welche Bewegungen? Und da gibt es aber ein Thema, das ist im Allgemeinen in der Medizin oft tabuisiert, das ist die Sexualität. Also zum Beispiel, was darf ich sexuell noch machen? Und auch gerade bei vielleicht älteren Patienten ist die Scham dann noch größer. Wie gehst du damit um? Gibt es einen standardisierten Aufklärungsbogen oder sagst du wirklich, das Gelenk haben sie neu, passen sie auf bei ABC?
Oder kurz gesagt, gibt es bei deiner Arbeit einen Fokus auf Safer Sex im orthopädischen Sinne?
So würde ich das nicht ausdrücken. Ich hatte auch tatsächlich noch, doch ich glaube, ich hatte sogar mal eine Patientin, die hat mich das gefragt. Ja, es gibt dazu eigentlich sehr viele, wie sagt man da, Aufklärungsvideos auf YouTube etc., wo das Thema besprochen wird. Im Alltag, also ich werde es nicht gefragt und ich spreche es ehrlich gesagt ganz offen, ich spreche es ehrlich gesagt auch nicht an. Ja, vielleicht sollte ich das machen. Ja, was halt nicht vernünftig ist, zum Beispiel bei Knieprothese, wenn du drauf kniest. Aber da kommst du sehr rasch drauf, dass das nicht so gut geht wie früher vielleicht. Und bei Hüftprothesen sollte man gewisse Außenrotationen vermeiden. Ja, aber im Prinzip muss man schon dazu sagen, sind diese künstlichen Gelenke so gut gebaut, dass wenn die korrekt eingebaut sind, du eigentlich alles machen kannst. Weil wenn ich hier einen Patienten sehe, der mit der Knieprothese die Buckelpiste fährt, ja, dann wird der auch Löffelchenstellung aushalten. Ja.
Okay, ich finde, das war ein sehr schöner Abschluss.
Findest du?
Ja, also es ist ein selten beleuchtetes, aber wichtiges Thema. Georg, wir dürfen uns für die vielen Einblicke und die interessante Visite sehr bedanken.
Ja, freut mich, dass ich bei euch in der Visite dabei sein durfte. Und ich wünsche euch noch ganz viele andere Visiten bei anderen interessanten Patienten.
Dankeschön. Das ist richtig lieb. Und wir danken auch allen, die zugehört haben. Klicken Sie auf medmedia.at oder die Streaming-Plattform Ihrer Wahl und kommen Sie zur Visite, bitte.
Das war eine Produktion von MedMedia. MedMedia.